Herzlichen guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass wir so zusammen sein dürfen und im Namen Jesus uns versammelt haben. Und ich freue mich umso mehr, dass er jetzt gegenwärtig ist und uns auch sein Wort doch lebendig macht. Wir sind ja unterwegs in der Apostelgeschichte und haben schon so vieles ja aus dieser Apostelgeschichte lernen dürfen, erkennen dürfen, was Gott mit dieser ersten Gemeinde, was Gott mit dem Evangelium alles vorhatte und vorhat. Und da sind wir heute bei diesem nächsten Teil in der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und da geht es heute von Vers 1 bis Vers 12. Und das Thema heißt, durch Gnaden sind wir gerettet. Durch Gnaden sind wir gerettet. Und das ist der erste Teil, denn im nächsten Mal kommt der zweite Teil. Aber nicht von mir. Wir wollen aber doch noch stille werden, nochmal zu unserem Herrn aufschauen und ihn um seine Führung bitten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du jetzt gegenwärtig bist und dass du doch dein Wort in unserem Herzen lebendig machst. Lehre uns, was du möchtest, dass wir ja begreifen und anwenden in unserem Leben. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Durch Gnaden sind wir gerettet. Ich möchte auch noch mal einen anderen Titel geben. Also Gnade pur. Gnade pur, ohne Kleingedrucktes. Man weiß ja, die Verträge, die haben immer noch so Anmerkungen. So, ja, wenn, dann das und wenn, dann so und wenn, dann so. Und da müssen wir sagen, Gnade ohne Kleingedrucktes. Er kommt dann später drauf, warum ich das so sage. Zuerst einmal wollen wir mal nachschauen, ja, was haben wir da für eine Gemeinde vor uns? Was ist da eigentlich passiert in diesem Kapitel 15? Da sehen wir eine Gemeinde, Antiochien, die ja eine wunderbare Bilderbuchgemeinde ist, müssen wir mal sagen. Ja, so ein Vorbild. Die hatten alles, was eine Gemeinde braucht und was eine Gemeinde umschließt. Sie hatten Apostel, sie hatten Propheten, sie hatten Lehrer, sie hatten Älteste. Alles war vorhanden. Sogar der Heilige Geist sprach wörtlich oder mündlich oder irgendwie zu den Gliedern und ja, ordnete zwei Männer aus oder wählte sie aus, die dann zum Missionsdienst berufen waren. Also eine Mustergemeinde, müsste man da sagen. Und so ist diese Mustergemeinde auch zur ersten Missionsgemeinde geworden, als sie dann diese zwei Männer, wir kennen sie unter Barnabas und Saulus, ja losgeschickt haben zu einer Missionsreise. Und das haben wir auch in den letzten Gottesdiensten auch schon gehört. Die erste Missionsreise, die ungefähr anderthalb Jahre bis zwei Jahre gedauert hat. Und jetzt sind sie zurückgekommen, wunderbar. Sie berichteten, sie erzählen von ihren Erfahrungen und sind wieder eingegliedert worden und halten dann ja mit Gottesdienste. Ich lese ja zur Einleitung nochmal Apostelgeschichte Kapitel 14 ab Vers 26 bis 28. Ihr könnt da das Wort Gottes aufschlagen, ist immer gut, wenn man das nachfolgt. Und da heißt es, und von da schifften sie, also Barnabas und Saulus, nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren, versammelten sie die Gemeinde und erzählten, wie viel Gott mit ihnen getan und dass er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verbrachten aber nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Da können wir uns mal vorstellen, welche große Freude in dieser Gemeinde waren. Zwei Missionare, schon anderthalb Jahre, fast zwei Jahre sind sie unterwegs gewesen. Da ist nicht so wie heute, dass man so ein WhatsApp oder so ein Signal oder sonst was gekriegt hat oder eine E-Mail. Da ging die Nachricht ein bisschen langsamer. Und da haben sie wahrscheinlich schon lange nichts mehr von ihnen gehört und plötzlich standen sie wieder da und erzählten von den großen Werken und Wundern Gottes, die sie erlebt haben und wie sie dann Gemeinde gegründet haben. Ja, wie Menschen ja von der Welt, von der Verlorenheit zum ewigen Leben gekommen sind. Ja, das war richtig eine große Feier in der Gemeinde, von der Missionsarbeit jetzt von diesen beiden zu hören, was für wunderbare Dinge sie erlebt haben. Sie durften jetzt die Früchte sehen, die sie erbeten hatten in ihren Gebeten für die Missionare. Es ist etwas Wunderbares, wenn man so eine Missionsgemeinde ist, wenn Missionare zurückkommen und von dem erzählen, was Gott mit und durch ihnen getan hat. Und so waren sie wieder integriert in diese Gemeindearbeit. Es war eigentlich wunderbar, harmonisch, gesegnet, müsste man das sagen. Und dann kam es. Dann kam die Erschütterung. Dann kam eine neue, eine andere Lehre. Und da heißt es, Gnade allein genügt nicht. Und das war die große Erschütterung, die die Gemeinde getroffen hat. Und das ist ein Punkt, den ich heute beleuchten möchte, der erste Punkt, die Erschütterung. Ja, wo dann die Erfahrung gemacht wurde, ja, so haben wir das aber nicht gelehrt oder gelernt. So wurde es uns nicht von unseren Ältesten, von unseren Lehrern in der Gemeinde weitergegeben. Das ist etwas ganz Neues. Und manchmal ja, ist es auch in unserem Leben so, dass wir uns ja, von Dingen ja, beeinflussen lassen, ja, die nicht in der Gemeinde gelehrt wurden, sondern von außerhalb kamen. Ja, wenn ich nur an Internet erinnere, was da alles rumgeht. Ja, das ist passiert. Es kamen Gäste. So heißt es hier im Vers 1 von Kapitel 15, es kommen Gäste aus Juda, Männer aus dem Gebiet der Urgemeinde, da wo Jerusalem ist, und sie lehren anders. Sie haben eine andere ja, Dogmatik, würde man das sagen, biblische Lehre. Und die lassen dann die Bombe platzen, indem sie sagen, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Welche Aussage? Nicht gerettet, wenn ihr die Beschneidung nicht annimmt. So heißt es in Vers 1, ich lese nochmal wörtlich hier, was die Bibel sagt. Und etliche kamen aus Judäa herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Und plötzlich war ein Aber im Raum. Ein Aber, Jesus, ja, aber bitte, das genügt nicht. Es gelten noch die alten Regeln. Es muss noch die Beschneidung dazugehören. Ja, was ist die Beschneidung? Die Beschneidung ist doch eine Ordnung von Gott eingegeben, ein Zeichen der Erwählung, dass der Mensch zu Gottes Volk gehört. Das war eigentlich der Sinn der Sache mit der Beschneidung. Und da war dann die Lehre, ja, die müsst ihr auch zum Volk Gottes gehören und dieses sichtbare Zeichen an euch machen. So war diese Verführung. Plötzlich stand es im Raum. Ihr müsst noch etwas weitermachen. Ihr müsst, ja, etwas Sicherheit. Die Frage kennen wir heute auch. Vielleicht ist es nicht jetzt gerade die Frage nach der Beschneidung, sondern eine andere Form. Das heißt, ja, ist die Bekehrung echt? Gehört nicht das und das und das noch dazu, wenn sich jemand entscheidet? Ja, in andere Form und nach unseren Vorstellungen von einem Kind Gottes. Ja, wir ordnen das Kind Gottes ein und wenn es sich das nicht so erfüllt, ja, dann fragen wir, ist das überhaupt ein Kind Gottes? Es ist wichtig, dass wir da ein paar grundsätzliche Dinge unterscheiden. Grundsätzlich dürfen wir die Rettung, das Heil, ja, nicht mit der Heiligung verwechseln, ja. Also, der Heilempfang, das Heil, die Rettung empfangen und die Heiligung. Das sind zwei verschiedene Sachen und das müssen wir festhalten. Zuerst einmal, der Heilsempfang ist durch Gnade. Durch Gnade sind wir gerettet. Einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dadurch uns Vergebung und das ewige Leben und diese Wiedergeburt, die Johannes 3 erklärt, ja, zugesagt hat. Das ist durch Gnade geschehen. Und wenn ich frage, wie werde ich ein Kind Gottes, was muss ich tun, um gerettet zu werden, dann heißt es nicht eine Auflistung von verschiedenen Dingen, die ich tun soll, sondern dann heißt es dann einfach, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du selig. Da gibt es nichts anderes. Und das ist die Heilserfahrung. Jetzt gehen wir aber mal zum anderen, die Heiligung. Was ist das dann? Die Heiligung bezeichnet den Prozess, durch den ein Kind Gottes, ja, das das Heil empfangen hat, dass es die Wiedergeburt erhalten hat in ihrem Leben, ja, durch das ein Kind Gottes Jesus immer ähnlicher wird und sich von sündhaftem Verhalten abwendet. Ein Kind Gottes handelt nach den Bestimmungen und Anweisungen der Bibel, die wir auch in den Briefen haben, wo ganz viel aufgelistet wird, was ein Kind Gottes alles, ja, bedeutet, ja, wie sie es leben soll und aus Liebe zu Gott, ja, praktizieren. Ja, das Leben eines Kindes Gottes, sein Handel ist nach den Maßstäben und Verordnungen Gottes, ja, das wir in der Bibel haben, ausgerichtet. Also das hat nichts zu tun mit dem Heilerlangen, mit der Rettung. Die Rettung ist die Grundlage und die Heiligung ist das, was daraus entsteht und der Aufbau. Ich möchte es einmal an einem Beispiel erklären. Ja, es wird angeboten, das Essen, ein wunderbares, tolles, was weiß ich, 5-Sterne-Menü, ja, ist kostenlos, gratis uns angeboten. Steht auf dem Tisch. Also, jetzt kommen wir mit unseren Bestimmungen an und sagen, ja, das ist nur zu genießen mit Messer und Gabel. Sonst darfst du nicht, ja, Messer und Gabel. Oder mit gewaschenen Händen. Das ist eine Verordnung, sage ich dann, ja. Oder du musst gut gekleidet sein, um da das Mahl zu nehmen. Oder du musst am Tisch sitzen, wenn du überhaupt das essen willst. Oder sonstige Bestimmungen, die ich sage, du musst Anzug und Krawatte haben, um dieses Essen gratis zu kriegen. Ja? Das sind Bestimmungen, die wir nehmen, um dieses Essen zu kriegen. Ja? Und jetzt die Frage, wenn ich jetzt diese Bestimmungen sage, du kriegst das, wenn du jetzt mit Messer und Gabel isst und so weiter und es als, ja, als Voraussetzung mache und sage, du bekommst das Essen nicht, wenn du das nicht machst, dann muss ich mich fragen, ist das Essen dann noch gratis? Ja? Ja, wie kann ich meinen Hunger stillen? Ist das noch gratis? Ist das noch kostenlos? Ich muss doch bestimmte Dinge erfüllen, um das zu genießen. Also ist es doch nicht mehr so ganz gratis. Ja, ich muss Bedingungen erfüllen, um es kostenlos zu haben. Und so geht es auch mit dem Heil und mit der Heiligung. Versteht ihr mich? Das Heil, das ist gratis. Das ist wie das Essen, es ist gratis. Ich kann es immer essen, ich kann immer zu diesem Heil kommen. Aber wenn ich dann jetzt mit verschiedenen, ja, Ansichten komme und sage, ich muss jetzt nur mit Messer und Gabel, ich muss das und jenes und das erfüllen, bis ich überhaupt zum Gratisessen komme, dann sind es Bestimmungen. Ja, Voraussetzungen. Aber wenn jetzt ich die Heiligung betrachte, dann ist das, was das Heil in mir gewirkt hat, dieses Gratis, ist es aus Dankbarkeit, werde ich dann ja, verschiedene Dinge berücksichtigen, automatisch werde ich dann nicht sagen, ja, ich genieße das Essen mit vollen Zügen, wenn ich so schmutzig, dreckige Hände habe. Das ist dann eine Entscheidung von mir und sage, ja, ich mache das, ich wasche meine Hände und esse dann. Ja, das ist die Heiligung, die Veränderung. Das ist jetzt nicht die Bestimmung, die ein anderer gesagt hat, ja, wenn du das jetzt essen willst, dann musst du das machen. Die Veränderung ist durch innen. Ja, das ist so der Unterschied und jetzt heute geht es um das Heil, um dieses Gratisessen. Ich habe einen Zugang, der ohne Bedingungen, ohne Voraussetzungen einfach mich direkt zu diesem Mahl führt. Ich muss nichts erfüllen. Wenn später meine Erkenntnis kommt, dass ich die Hände waschen muss oder dass ich was ordentlich mich hinsetzen soll und so weiter, das ist dann alles ja durch die Erkenntnis, die ich durch dann das Wort in der Heiligung jetzt in meinem Glaubensleben anwenden darf und kann. Aus Liebe, wie wir da von André gehört haben, aus Liebe, Anwendung, wie ich vor Gott leben und mich verhalten soll. Aber das Heil in Jesus ist gratis. Durch Gnade seid ihr gerettet worden. Und wie schnell kommen wir dann immer wieder auf diesen Gedanken, ja, das Heil muss noch mit besonderen Bedingungen, besondere Bedingungen erfüllen. Ja, ich sehe dann den Bruder, die Schwester, ja, die jenes oder die das und jenes noch machen. Und dann frage ich mich, ja, können die überhaupt Kinder Gottes sein? Ja, wenn sie dieses noch machen oder wenn sie nicht immer in Gottesdienst kommen oder wenn sie nicht ordentlich gekleidet sind. Und da kommen so verschiedene Dinge, die ich überlege, ja, wenn das nicht zu sehen ist, ja, kann das überhaupt ein wiedergeborenes Kind Gottes sein? Das sind dann Bestimmungen, ja, die wir mit unseren Maßstäben, mit unseren Erkenntnissen, mit dem, was wir vorstellen, ja, anwenden, wobei ja, die Schrift ganz klar sagt, es ist gratis, der Zugang zu Gott ist ohne Bedingungen. Und das war gerade dieses Problem, was hier in dieser Gemeinde Antiochien aufkam. Die große Verführung, ja, Glaube und du musst noch was tun, Glaube und die Beschneidung. Ja, sie brauchen noch die Beschneidung, ja. Ich kann Gott erst gefallen und erst dazugehören, wenn ich bestimmte Zusatzbedingungen erfüllt habe. Und das gab eine große Erschütterung, eine große Aufruhr, eine Parteiungen, ja eine große Diskussion in dieser Gemeinde, wo doch so alles wunderbar lief. Und jetzt kam diese Lehre hinein und stellte alles auf den Kopf. Ja, da haben sie sich heiß geredet, ja, Riesendiskussionen geliefert. Paulus und Barnabas mit diesen neuen Lehrern und ihren Anhängern. Da ging es rund und drüber. Das gab einen großen Konflikt. Und so schreibt auch das Wort. Es kam zum großen Konflikt. Und da ist mein zweiter Punkt. Ja, der Konflikt. Ja, die Wahrheit braucht Klarheit. Wahrheit braucht Klarheit. Und da muss ich nach der Klarheit suchen. Wenn die Gnade allein genügt, dann muss ich auch sie auch klar definieren. Da muss ich auch klar sagen, was das bedeutet. Paulus und Barnabas halten nicht den Mund. Sie reden immer wieder und sagen, ja, die Erfahrung und das, was wir erlebt haben auf unserer Missionsreisen, da waren die Heiden, die haben sich bekehrt und sind wunderbare, klare, treue und ganz tolle Kinder Gottes geworden. Sie haben Gemeinde gegründet, da hat er nichts von Beschneidung und so weiter erzählt. Und da sehen wir, ja, dass Paulus und Barnabas so eifrig dagegen waren, ja, gegen diese Zusatzregeln, Zusatz. Und so ist es auch bei uns, ja. Die Gnade hat keinen Zusatz. Die Gnade ist Gnade unverdient. Sie bleibt ohne Bedingungen. Diese Heiden wurden ohne Bedingungen zu Kindern Gottes. Und deshalb kam es auch zum großen Streit, wie wir in Vers 2 lesen. Ja, Apostelgeschichte 15, Vers 2, ihr könnt es da jetzt nachlesen. Da sich nun Zwiespalt erhob und Paulus und Barnabas nicht geringen Streit mit ihnen hatten. Also es ging da wirklich hart zu. Und warum haben sie sich ja daher fast geklopft, also heftig gestritten? Ja, weil es hier um das Herzstück des Glaubens ging. Wenn wir zur Gnade Gottes noch eine menschliche Leistung, eine Bedingung dazu führen oder dazu fügen, dann ist die Gnade nicht mehr Gnade. So wie ich es ja in dem Beispiel erklärt habe oder versucht habe zu erklären. Ja, wenn wir etwas ja dazu fügen, wie hier Beschneidung oder einen bestimmten Lebensstil, was wir dann von einem Kind Gottes erwarten. Ja, wenn das zuerst ja gefordert wird, wenn es ein Zusatz ist oder eine gesetzliche Ansicht, die wir fordern, wie zum Beispiel ja, den Sabbat heiligen. Ja? Wenn ich das als Zulage mache, als Bedingung, um gläubig zu werden, dann bin ich auf dem falschen Weg. Dann bin ich gerade da angekommen, wo die hier in Kapitel 15 hier große Meinungsverschiedenheiten hatten. Paulus und Barnabas eiferten sich sehr. Es ging hier um diese Grundlage der Missionsarbeit, um die Grundlage des Evangeliums. Was will ich dem anderen sagen? Ja, bekehre dich, komm zu Jesus. Jesus ist für dich gestorben. Er hat alles für dich vollbracht. Er bietet dir ein neues Leben an, aber du musst. Das ist nicht mehr Gnade. Ja, wir sagen manchmal, Beschneidung, dass wir andere Zusatzbedingungen haben. Wir sagen zwar, komm, wie du bist, meinen aber oft, aber bitte ändere dich schnell so, wie wir dich haben wollen. Oder wie wir uns ein Kind Gottes vorstellen. Wir neigen dazu, unseren Wert vor Gott an unseren Leistungen zu messen. Und diese Leistungen machen wir halt einfach Bedingungen. Ja, wo wir von anderen Erwartungen, ja, dann erwarten wir ja, Gebet ist wichtig, äußerst wichtig. Und dann nehmen wir das Gebet so als Maßstab der Geistlichkeit oder des Kind Gottes sein. Und das ist dann ein Zusatz. Oder ich frage, wie engagiert bin ich in der Gemeinde als Maßstab meiner Nachfolge? Oder ich mache es so, ich beteilige mich an der Gemeinde, am Gemeindeleben als praktisch Prämie oder vielmehr als Aufgabe, um praktisch zu sagen, ja, ich habe ja schließlich das Heil mit meiner Arbeit verdient. Also ich bin doch tauglich dafür, ich habe doch Anspruch auf das Heil. Guck mal, was ich alles mache. Ich komme ja halbe Stunde früher immer zum Gottesdienst. Ich mache hier den ganzen Putzdienst und so weiter. Nee, das Heil ist gratis, egal was du machst. Es ist keine Bestimmung, dass du durch etwas wirklich zur Gnade kommst, zum Heil. Oder dann sagen kannst, ja schließlich habe ich da Anspruch drauf, weil ich ja so gut lebe und so ein Vorbild bin. Ja, der Text erinnert uns, Gott macht keine Vorbedingungen. Die Gnade braucht kein Kleingedrucktes, habe ich schon am Anfang gesagt. Keine Sonderregelungen, sondern Gnade ist einfach schlicht und weg. Kostenlos, frei. Diese Männer, die aus Juda kamen und diese Lehre, ich muss dann sagen, Irrlehre brachten, ja, die wollten die Tür zum Heil eigentlich schmäler machen. Sie wollten Bedingungen machen. Sie agierten wie geistliche Türsteher. Kennt ihr Türsteher? In verschiedenen, ja, Theater, so sonstige, da, wo immer so Eintrittskarten verlangt werden, da stehen die und verlangen, ja, du musst dies und jenes noch haben oder so weiter. Die bestimmte Bedingungen zum Eintritt verlangen. Und so haben wir manche Türsteher auch in der Gemeinde und das ist eine traurige Sache. Türsteher, die da stehen und ja, fragen, ja, du darfst erst ein, wenn du dies oder jenes erfüllt hast. Ja, wo bauen wir als Gemeindeglieder oder als Gläubige bei unserem Nächsten oder in der Gemeinde Hürden auf? Bestimmungen, die wir selbst für uns erdacht oder ja, erkannt oder so, auch wie sonst wie ja, von anderen erwarten. Sind wir Menschen, die andere den Weg zu Gott ebnen, also ihnen helfen, den Weg zu Gott zu finden, den Weg zu Gott zu gehen, zu erkennen, oder geben wir unsere persönlichen Anschauungen und Bedingungen ja, oder der echten Gemeinschaft weiter, was wir uns vorstellen, wie ein Kind Gottes aussehen soll, wie ein Gemeindeglied agieren soll und so weiter. Jesus spricht ganz klar von diesen Türstehern. Ja? Er macht es ganz krass. In Matthäus 23, Vers 13, da sagt Jesus, aber wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Himmelreich vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein. Also es waren die Türsteher, die da einfach ja, agierten. Die Gemeinde in Antiochien tut jetzt aber auch das Richtige. Also Paulus und Barnabas ja, kamen gegen diese Irrlehre ja nicht so ganz auf. Sie konnten da nicht so durchgreifen. Ja, sie mussten auf die höhere Instanz zurückgreifen. Überlegt einmal, Paulus, der so viel Erfahrung hatte und der so viel im Alten Testament auswendig kannte und die verschiedenen ja, Linien hatte, auch er war machtlos gegen solch eine Irrlehre, die praktisch noch etwas Zusätzliches zur Gnade, zur Rettung bringen konnte. Und deshalb haben sie auch das Richtige getan, sie sind zur Quelle zurückgegriffen. Sie haben zur Quelle zurückgegriffen. Die Gemeinde in Antiochien tat ihr Richtiges, sie suchten das Gespräch, sie delegierten den Konflikt nach Jerusalem. So lesen wir hier. Sie delegierten den Konflikt nach Jerusalem. Ja, aber warum jetzt gerade Jerusalem? Ja, Jerusalem war, und wir haben es ja schon studiert in der Apostelgeschichte, Jerusalem war der Ausgangspunkt des neuen Glaubens. Und wir müssen festhalten, es sind erst ja ungefähr 15 Jahre seit Pfingsten passiert, ja. Seit Pfingsten die erste Gemeinde den Heiligen Geist bekommen hat. Erst 15 Jahre her. Und da sehen wir, dass die Urgemeinde ja noch intakt war. Sie war praktisch die Gemeinde, die Urgemeinde, zu denen man zurückgreifen konnte, wo die Ältesten, ja, wo die Apostel waren. Und ja, die Apostel, sie waren ja die Säulen der Gemeinde. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und das kennen wir alle, da erinnern wir uns daran, sie, also die erste Gemeinde, verharrten aber, worin? In der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ja, sie hatten Gemeinschaft, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und später sagte Paulus im Rückblick darauf, In Epheser Kapitel 2, Vers 19 und 20, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und das ist die Gemeinde, ja, was er hier in diesem Vers beschreibt, die Gemeinde. Und dann heißt es weiter in Vers 20, auferbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also es geht hier immer wieder auch hier später zurück zu der Lehre der Aposteln. Was haben die Aposteln gesagt? Und deshalb haben die in Antiochien beschlossen, ja, wir schicken eine Delegation nach Jerusalem zu den Aposteln und erforschen von denen, was für eine Lehre, ja, diese Säulen der Gemeinde uns weitergeben, uns als Ratschlag geben. Und da werden wir dann beim nächsten Vortrag oder vielmehr Predigt davon hören, was diese Apostel dann noch bestimmt haben. Wir müssen auch hier festhalten, das geschriebene Wort, wie wir es heute haben, die Bibel, diese 66 Bücher, die waren in dieser Form noch nicht vorhanden. Sie konnten nicht sagen, ja, schlagt mal in Epheser so und so auf oder guckt mal da in Johannes und so weiter oder was Jesus in Markus gesagt hat, das konnten sie nicht sagen. Deshalb sind sie zurückgegangen auf den Grund, ja, auf die Lehre der Apostel. Aber heute können wir sagen, hier in der Bibel, da ist das Wort Gottes, da steht die Wahrheit. Da können wir zurückgreifen und all das wegtun und sagen, die Gnade, das Heil ist gratis. Die Gnade ist kostenlos. Die Gemeinde damals flüchtete sich nicht in die Spaltung, dass jeder für sich seinen Weg ging, so wie es man heute hört oder sieht. Ja, wenn einer nicht die Meinung der Gemeinde hat, ja, dann sammelt er ein paar Gruppen, dann gibt es eine Gruppe und dann gibt es eine Spaltung, weil man nicht mehr einverstanden ist, ja, mit der und mit der und mit der Sache. Aber so war das nicht bei dieser Gemeinde. Sie suchten die Wahrheit, sie suchten aber die Wahrheit in einer Einheit, ja, und da habe ich mir ganz dick unterstrichen, ja, was diese Gemeinde, ja, getan hat. Sie flüchtete nicht in die Spaltung, ja, dass sie sich trennten untereinander, sondern sie suchten die Einheit in der Wahrheit. Sie suchten die Einheit in der Wahrheit, obwohl es verschiedene Meinungen gab, aber sie suchten in der Wahrheit und da Einheit. Und so haben wir heute die Wahrheit im Worte Gottes. Lernen wir daraus. Wenn wir in Streitigkeiten, Diskussionen, Konflikt geraten, die sind ja nicht unsichtbar für uns. Auch wir geraten manchmal in Diskussionen. Auch wir haben manchmal Konflikte, ja, über verschiedene Dinge, Aussagen und so weiter. Aber das sollen wir doch daraus lernen. Halten wir die Einheit und suchen die Wahrheit. Und da komme ich zu dem dritten Punkt, die Antwort. Gott macht keine Unterschiede. Die Antwort. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 15, Abvers 4. Zuerst geschieht genau dasselbe wie in Antiochien. Da heißt es ab Vers 4, als sie, also Barnabas, Paulus und andere Gemeindemitglieder, die da mitgereist sind, ja, als wir aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Versammlung und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündigten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Ja, ein herzlicher Austausch hatten sie. Aber dann kam auch dieser Grund, warum sie da waren. Ja, gerade dieser Zusatz, ja, er muss noch beschnitten werden und so weiter. Und dann heißt es in Vers 5, etliche aber, deren von der Sekte der Pharisäer, welche glaubten, die glaubten auch, ja, gehören auch zur Gemeinde, traten auf und sagten, man muss sie, also die Heiden, beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Punkt. Und daher erkennen wir auch, da gab es dann Diskussion und Streit in der Gemeinde. Dann traf sich nun auch der Leitungskreis, ja, nicht jetzt die allgemeine Gemeinde, die Urgemeinde, sondern jetzt traf sich dieser Leitungskreis, und da heißt es ganz klar, Älteste und Apostel, Vers 6, die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, und um diese Angelegenheit zu behandeln. Die Lehre der Apostel, sie sind zurückgegangen, wirklich zu den Aposteln und dann zu ihrem Herrn, haben sie bestimmt dann auch gemacht. Und auch da gab es viel Wortwechslung in Vers 7. Als aber viel Wortwechslung entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Petrus, der Apostel der Nationen, der kam und hat dann ein Wort gesprochen. Und zwar hat er Folgendes gesagt. Brüder, Vers 7, ihr wisst, dass Gott vor längerer Zeit, ja, ungefähr 10 Jahre vorher, mich unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Erinnert ihr euch an die in Kapitel 10, ja, an dieses Tuch, was vor Petrus entfaltet wurde? Gott hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, den Heiden, genau wie uns. So heißt es in Vers 8. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und das sagt Petrus als Machtwort, als Apostel, als der von Gott beauftragt wurde, den Heiden das Evangelium zu bringen, das Evangelium aufzuschließen, ja, für die Welt. Gott, der Herzenskenner, sagt er, hat den Heiden auch den Heiligen Geist gegeben, gleich wie uns. Und da stellt Petrus die entscheidende Frage, ja, warum wollt ihr diesen neuen Jüngern Bedingungen sowie ein Joch auflegen oder Bedingungen aufdrängen, die wir selbst nicht tragen konnten? So heißt es in Vers 10, die wir selbst nicht tragen konnten. Und diese Verse werden eingeleitet mit einem knallharten Wort, und zwar, was versucht ihr nun Gott? Petrus sagt ihnen ganz klar, ja, was versucht ihr nun Gott? Seid ihr besser wissen als Gott? Müsste man da mal übersetzen oder sagen. Wisst ihr es denn besser, als Gott gehandelt hat? Gott hat sie aufgenommen, diese Heiden, ja, und hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, nicht durch Bedingungen, sondern einfach so, weil sie zu Jesus kamen, weil sie auf die Predigt, die dort Petrus hielt, Ja gesagt haben. Und da hat Gott ihnen den Heiligen Geist gegeben, gleich wie auch den Juden. Und das war die Befreiung. Wir müssen nicht perfekt sein, um geliebt zu werden. Das sagt uns dieses Wort. Gott reinigt die Herzen durch den Glauben und nicht durch das Befolgen von einer Checkliste, ja, dass man abhaken muss, sondern Gott handelt nach dem Glauben. Die Frage jetzt ist, was machen wir mit dieser Tatsache? Hören wir zu, was Petrus sagt, oder halten wir an unseren Überzeugungen fest? Ja, wir meinen, wir denken, wir glauben und so weiter. Hier in Vers 12 heißt es, Kapitel 15, Vers 12, da schwieg die ganze Gemeinde oder die ganze Menge und hörten zu. In Jerusalem, wenn wir das mal verfolgen, dann heißt es da, in Jerusalem wurde zuerst gestritten, ja, dass die Fetzen flogen, gestritten um diese Meinungen, Und dann wurde erst zugehört, als Petrus aufstand und klar Sache sagte. Und schließlich wurde geschaut, was Gott bereits schon getan hat. Er hat den Geist ausgegossen. Wollen wir das jetzt mal in uns hinein, ja, versetzen, hineindenken, anwenden? Dieses Zuhören, ja, Streiten, Zuhören und dann erst erkennen, was Gott getan hat. Der letzte Punkt ist, ja, die Botschaft wollen wir jetzt anwenden auf uns ganz persönlich. Wir haben den Text gesehen und gelesen in Vers 12 mit einem bedeutungsvollen Schweigen der Menge. Ja, erkennen Sie, ja, oder gab es Raum, Gott wirken zu lassen? Ich möchte nochmal diesen Vers 12 lesen. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, welche erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Heiden durch sie getan hatte. Zuerst haben sie gestritten und jetzt haben sie geschwiegen und haben mal zugehört, was Gott getan hat. Wie Gottes Aktion war. Und so ist es in unserem Leben vielleicht auch ratsam, dass wir manchmal zuhören, wenn gerade mal ein Konflikt kam, ja, einen Schritt zurücktreten und fragen, wo wirkt Gott hier? Und dann zuerst einmal in Stille werden, mit Gott über die Sache sprechen, im Wort Gottes Antwort suchen und dann nach dem ersten und größten Gebot handeln, liebet einander. Und dann werden neue Lösungen offenbar werden. Ja, die Gnade ist komplett, so wird uns hier gezeigt. Gott baut Brücken, wo wir Mauern aus Traditionen und Erwartungen errichten. Und Gnade ist inklusiv. In der Gnade ist die Vergebung der Sünden bereits enthalten. Die Vergebung der Sünden enthalten, sie ist das, ja, ich habe das so mal gelesen, das Rundum-Sorglos-Paket. Ja? Könnt ihr euch vorstellen? Rundum-Sorglos-Paket für die Beziehung zu Gott. Da gibt es nichts mehr dazu zu führen. Das ist gratis, das ist einfach. Diese Beziehung zu Gott ist durch Glauben. Ohne Bedingung. Ja, das bedeutet, dass Gottes Liebe, Vergebung und Zuwendung jedem Menschen gelten, ohne Ausnahme und ohne, dass sie verdient werden müssten. Sie ist ein unverdientes Geschenk, das nicht an Bedingungen wie Leistung, soziale Stellung, Herkunft oder moralische Perfektion geknüpft ist. Glaube ist Vertrauen, nicht Leistung, nicht Bedingungen erfüllen. Wir retten uns nicht selbst durch richtiges Verhalten. Wir werden gerettet, weil Gott uns annimmt. Gott nimmt uns an. Es kommt zur Einheit in der Vielfalt in Antiochien und Jerusalem. Ich will abschließen mit, ja, wir sind eingeladen, wie die Gemeinde damals, die großen Taten Gottes zu bestaunen. Gott ist größer als unsere Regeln. Seine Gnade reicht für alle aus, für dich und für mich und für den Gast, den wir vielleicht noch gar nicht so richtig kennen, der vielleicht für uns noch fremd ist. Durch Gnaden sind wir gerettet worden. Und da gibt es für uns der Zuspruch. Ja. Gott möchte diese Verbindung mit uns eingehen. Nicht durch Bedingungen, sondern durch Gnade. Und da ist mir ein Text in die Augen gesprungen, den ich kürzlich gelesen habe. Die offene Tür. Die offene Tür, da möchte ich das lesen. Vielleicht bist du heute hier und fühlst dich wie ein Gast, der nicht die passende Kleidung trägt. Vielleicht hast du das Gefühl, Du müsstest erst noch etwas erledigen, dein Leben sortieren oder bestimmte Erwartungen erfüllen, bevor du dich wirklich Gottes Kind nennen darfst. Höre heute das Wort aus der Apostelgeschichte 15. Gott macht keinen Unterschied. Er wartet nicht darauf, dass du deine Lebenseinstellungen perfektioniert hast. Er wartet nicht darauf, dass du alle theologischen Fragen gelöst hast. Er wartet nicht darauf, dass du heilig genug aussiehst oder wandelst. Gott hat dein Herz im Blickfeld. Er reinigt es nicht durch deine Anstrengung, sondern durch dein Vertrauen. Du musst die Tür zu ihm nicht erst aufschließen und besondere Schlösser aufmachen, sondern nur einfach die Tür öffnen. Das heißt, ihm vertrauen. So wie es in Offenbarung 3, Vers 20 steht, da sagt der Herr Jesus, siehe ich, also der Herr Jesus steht vor deiner Herzenstür, vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und Eider einnehmen und er mit mir. Mach es heute fest. Öffne deine Herzenstür. Dann gehst du mit dieser Gewissheit heute nach Hause. Du bist geliebt, ohne Vorleistungen. Du bist angenommen, ohne Kleingedrucktes. Und du bist frei und gerettet, weil seine Gnade genügt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke, dass wir das Heil in dir erfahren dürfen oder weitergeben dürfen, so wie du es bestimmt hast, gratis. Herr, jeder, der da glaubt, jeder, der die Herzenstür auftut, wird von dir erfüllt werden. Du wirst ihm dein ewiges Leben geben. Herr, wir danken dir, dass wir dies so verkündigen dürfen. Und wir preisen dich, dass du nach diesem Moment, Herr, dieser Wiedergeburt, dieser Hingabe an dich, ja, dein Werk in jedem von uns weiter tust. Herr, dass du dann aufbaust und uns umgestaltest in dein Bild. Herr, danke, dass wir diese Botschaft so weitergeben dürfen. Ja, der Himmel steht offen für jeden, der einfach dazu kommt, durch Glauben. Und wir danken dir dafür. Amen.